Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Geschichten aus dem Geißbockheim, die nächste Folge, die Folge am Rosenmontag. Mit natürlich Marlon, der zurückgekehrt ist aus New York City. Ja, auch da hast du den FC verfolgt, wie ich dich kenne, Marlon. Hattest aber, glaube ich, auch einen Sky-Auftrag beim Basketball bei den New York Knicks und so ein bisschen auch Tourismusprogramm, wie sich das gehört. Jetzt wieder zugegen, schön, dass du da bist. Und ich darf begrüßen, oder wir dürfen begrüßen, lieber Marlon, unseren Gast Christian Löhr, Ressortleiter Sport beim Kölner Stadtanzeiger. Und das auch nicht erst seit gestern und auch deswegen schon viele, viele, viele Jahre ja am FC dran, beim FC dabei, so auch am vergangenen Samstagabend beim VfB Stuttgart. Das Ding live gesehen und kannst deswegen direkt mal berichten. Aber bevor du das tust, erstmal ein herzliches Hallo, lieber Christian.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung.
Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Wie lange jetzt beim Kölner Stadtanzeiger, in welchen Funktionen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das erste Mal im Verlagshaus war ich 1997, war dann so freier Mitarbeiter, Ergebnisdienst, Kreisliga-Ergebnisse rein telefonieren, Kreisliga C und B. Also sehr weit unten angefangen und ich habe neulich gesehen, dass ich dieses Jahr tatsächlich 25 Jahre Festanstellung habe. Bin mal gespannt, was sich der Laden dann einfallen lässt, um mich angemessen zu ehren. Goldene Uhr soll es ja schon sein oder so.
Ja, da muss was kommen. Absolut. Mindestens. aber 97 angefangen, das heißt insgesamt hast du dann nächstes Jahr dein 30-Jähriges. Auch Wahnsinn.
Ja. Ja. Dabei also ich erinnere mich, ich habe den FC immer recht eng verfolgt und ich weiß doch, da war der erste Aufstieg 2000 und meine damaligen Chefs wussten, dass ich da auch emotional der Sache relativ verbunden war und die sagten dann irgendwie, da wurde noch eine Beilage gemacht, weil der FC Köln aufgestiegen war, weil das ja damals natürlich der letzte Aufstieg sein sollte und da haben wir eine große Printbeilage gemacht und ich durfte mir, das war wirklich wahnsinnig nett, auch von meinen damaligen Chefs, einen Interviewpartner aussuchen und durfte also sozusagen erstmals über die FC-Profis berichten. Und dann durfte ich Alex Vogt im Geißbockheim interviewen und mit ihm über sein 45-Meter-Tor in Hannover sprechen. Ja, und da war es dann passiert. Da bin ich auch dann aus dem FC-Thema nie wieder rausgekommen.
Wahnsinn. Ja, das war die Zeit mit Dirk Lottner, mit Christian Timm, der Aufstieg in Hannover klar gemacht. Ich glaube schon 3-4 Spieltage vor Ende oder so. Ich erinnere mich noch, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Marlon, aber das war damals so eine ganz große Nummer, weil, wie Christian schon sagte, man natürlich davon ausging, das war jetzt ein One-Hit-Wonder und dann bleibt man in der ersten Liga und dann ist Ruhe. Ein bisschen anders ist dann noch gelaufen, aber sei es drum, wir wollen das jetzt hier nicht aufdröseln. Fakt ist, der FC ist Erstligist, wieder seit letztem Sommer und macht's in Phasen auch richtig gut. Wie hat der FC es am vergangenen Samstag gemacht? Du warst in Stuttgart, Christian, ne?
Ja, in Phasen richtig gut, würde ich sagen. Ja. Es war tatsächlich so, dass ich nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, okay, der VfB ist auch fußballerisch so überlegen, dass die den FC praktisch im Stehen herspielen. Also es kam eigentlich gar kein richtiges Drama auf, sondern es fühlte sich so an, okay, also ich habe wirklich nach einer Viertelstunde gedacht, warum bin ich eigentlich hier hingefahren? Die werden jetzt hier weggemacht und dann ist aus. Und dann haben die ja aber wirklich einen Fuß in die Tür bekommen. Und ich habe mich hinterher gefragt, ob man sich womöglich leichter getan hätte, wenn sie einfach mit Bauch nach oben sich hätten wegfielen lassen. Weil so war es ja dann doch schon wieder so leicht tragisch. Denn sie waren, ich meine, wenn man in der 79. beim Tabellenvierten ausgleicht, nach einer wirklich ordentlichen Leistung, dann tut's weh, nicht zu gewinnen. So, und das war so ein bisschen mein Empfinden hinterher. Aber klar, Jan Thielmann hat es hinterher ganz gut in der Mixzone auf den Punkt gebracht und hat so gesagt, naja gut, also wir verlieren lieber, wenn wir gut gespielt haben, als wir verlieren, wenn wir schlecht gespielt haben, weil so haben wir ja eine Basis, die uns dann Mut gibt für die weiteren Aufgaben und so ist es wahrscheinlich. Aber es hätte wahrscheinlich gut getan, mal so einen Dreier gegen den Großen zu holen, um wirklich mal doch noch mal ein bisschen mehr Polster sich zu erhalten.
Ja, oder mal allein für den Kopf mal einen Punkt, ne? Wäre ja auch was gewesen, denn man belohnt sich einfach gegen die Großen nicht. Gegen die Bayern, ich glaube, dreimal im Pokal, einmal und in der Liga zweimal gut gespielt, immer verloren. Gegen Leipzig zuletzt ist auch richtig ordentlich gemacht. Gut, dann gab es noch ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen, aber dann auch wieder mit einem Tor verloren, obwohl man nicht wirklich die schlechtere Mannschaft war. Und jetzt in Stuttgart offensichtlich, wenn ich Christian dazu höre, wieder relativ ähnlich. Ja, das ist so dieses, man ist halt nicht oben mit dabei, deswegen zieht man die Dinger nicht. Man hat aber grundsätzlich das Potenzial, wenn man noch so ein bisschen drauflegt, vielleicht hier und da auch mal einen Punkt oder sogar drei mitzunehmen. Also die Basis ist gelegt für auch mehr, ne? Aber es reicht in dieser Saison vielleicht einfach noch nicht.
Ja, bin ich bei dir. Ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja gestern Karneval feiern. Man hörte seine Stimme noch. Und habe unter anderem den Kollegen Tom Kraus auch getroffen und habe ihn auch nochmal gefragt, hey, sag mal, was war da los in Stuttgart? Da sagt er auch, Mann, ey, also dieses 1-2, wenn man dieses Tor allein mal sieht, ne, das war Weltklasse herausgespielt, ne, über die linke Seite, diese Flanke, stramm, perfekt auf den Punkt reingebracht, Demirovic, der perfekt den Schlappen hinhält, ich glaube, Lukas Kwasniok hat es im Interview hinterher auch gesagt, das ist so perfekt gespielt, das kannst du fast gar nicht verteidigen, und da sind wir halt beim Problem, ne, du hast halt gegen diese großen Mannschaften manchmal einfach dann auch nicht die Möglichkeit, aber du musst dann halt versuchen, in anderen Situationen im Spiel natürlich anders irgendwie dagegen zu halten, ne, anders zu verteidigen, das Thema Standards ist beim FC ein riesengroßes, ne, Christian, du hast es jetzt auch in den letzten Wochen ja immer wieder hautnah miterlebt, das kriegen sie nicht verteidigt so richtig, ne, und dazu habe ich gleich noch ein Bonbon für uns in dieser Sendung, aber das bewahre ich mir noch ein bisschen auf zum Thema Standards, das machen wir gleich, da kann ich auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, aber was ich sagen wollte, Tom Kraus sagte halt gestern auch zu mir, du musst halt mal so ein Ding gewinnen gegen einen Großen, ne, du musst mal so einen Überraschungspunkt halt irgendwie oder drei Überraschungspunkte dann doch gegen eine große Mannschaft mal holen, weil letztens St. Pauli zum Beispiel schlägt den VfB Stuttgart zu Hause. Genau. Ne? Das, klar, jetzt war es ein Auswärtsspiel, aber das gelingt dem FC dann halt zwei Wochen oder eine Woche später nicht. Das sind so ein bisschen die feinen Unterschiede, die am Ende, glaube ich, dann auch bei der Punkteverteilung rund um den im Abstiegskampf eine Rolle spielen werden. Deswegen, jetzt kommt Hoffenheim. Boah, also du musst irgendwie noch ein paar Schippen drauflegen, um dann wirklich diesen Bock mal umzustoßen. Sonst rutschst du jetzt halt auch in den nächsten Wochen wieder weiter und weiter hinten rein.
Ja. Wir sehen halt, dass sie alle nicht unschlagbar sind. Das ist so ein bisschen, das zieht sich ja durch. Also sowohl Leipzig lässt Punkte liegen gegen Teams von unten. Stuttgart, also natürlich bei aller Qualität, und es war schon beeindruckend, was da von der Bank kommt. Und auch, wenn man es mal Mann gegen Mann vergleicht, das ist ja eine Riesentruppe, die da zusammen haben. Also auch was da im Mittelfeld los ist. Cema, Karasor, ich habe die zum ersten Mal jetzt bewusst nochmal live im Stadion gesehen. Die reiten da durchs Mittelfeld, als würden die auf dem Pferd sitzen. Das ist ja sensationell, wirklich, also großartig. Das sind super besetzte Mannschaften, die stehen ja nicht aus Spaß dann jetzt auf Platz 4. Und trotzdem kann man einfach mal gegen die punkten. Und das macht es beim FC so ein bisschen problematisch, weil klar, wenn du weiterhin gegen die Mannschaft auf Augenhöhe solide punktest, was sie ja tun, wirst du womöglich in dem Bereich auch weiterbleiben, in dem du jetzt bist, also relativ sicher durchsegeln. Aber solange du eben nicht mal so einen Ausreißer hinlegst, wirst du dich nicht so in Sicherheit bringen, dass du sagst, okay Leute, Saison gelaufen, sollte man nie sagen, aber wir müssen uns hier wirklich keine Sorgen machen. Weil im Moment musst du dir halt Sorgen machen. Also, fraglos.
Ja, absolut. Und die anderen Mannschaften, die da gerade unten stehen, Wolfsburg hat ja schon begonnen mit einem Punkt gestern gegen Leipzig, aber auch Bremen, die werden auch wieder in die Spur finden, ja. Die punkten dann eben auch.
Hamburg, und dann bist du nächste Woche ganz gut. Schnell mal bei 3 Niederlagen in Folge und dann reden wir auf einmal wieder über eine ganz andere Situation als vor 1, 2, 3 Wochen, wo wir alle gesagt haben, ah ja, der Abstand ist gut genug, das wird schon, das ist kein Problem, aber wir haben eben auch auf diese Spiele geguckt, die jetzt kommen und wussten genau, das werden richtig harte Wochen, ne? Und wenn du da nicht mal einen ziehst, dann bist du in 1, 2 Wochen nämlich wieder ganz, ganz, ganz mittendrin, glaube ich, ne?
Also, naja, weil dann hast du diese Mega-Druckspiele gegen die direkten Konkurrenten, die danach ja auch wieder kommen. Also insofern, es bleibt höchst dramatisch und spannend im Abstiegskampf rund um den ersten FC Köln, der sich da nach wie vor befindet. Ich rede ja auch gerne mal in so einem Podcast über einzelne Personalien. Und weil du auch gerade Tom Kraus angesprochen hast, den hatten wir relativ wenig als Thema in den bisherigen Folgen, weil er, wie ich finde, einen unaufgeregten Job macht. Gar nicht so derjenige ist, der auf dem Platz permanent auffällt. Aber wie ich finde, ja, also wenn man so seinen Werdegang betrachtet und jetzt erste Saison beim ersten FC Köln, das macht er nicht verkehrt, finde ich. Hat auch gegen Leipzig zuletzt, glaube ich, richtig stark gespielt oder was die Woche davor. Also hat immer mal wieder auch richtig gute Leistungen, dann wieder konstante Leistungen. Selten, dass man sagt, oh, der hat jetzt mal einen kompletten Durchhänger. Deswegen würde mich mal eure Meinung zu ihm interessieren. Marlon, beginn gerne. Und Christian, du hast ihn ja live gesehen am Samstagabend, auch da gerne mal deine Einschätzung.
Ja, du hast ihn schon gut beschrieben, finde ich tatsächlich. Er ist ein sehr unaufgeregter Typ, er ist unglaublich reflektiert. Ne? Ich habe gestern, wie gesagt, mit ihm ein bisschen gesprochen, hat er auch gesagt, er fühlt sich echt angekommen. Ja.
Da muss ich nochmal ganz kurz nachhaken. Habt ihr euch zufällig getroffen oder war das in irgendeiner Form klar, dass du wusstest, wo die FC-Spieler sind oder habt ihr euch connected? Wer hatte welches Kostüm an? Ich will jetzt hier so ein bisschen mal, ne?
Auf Tuch. Also er war als Super Mario verkleidet, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ich war tatsächlich Gospelsänger, also mit Perücke, mit Sonnenbrille und mit lilanem Kleid. und so haben wir uns dann getroffen im Heising und Adelmann in Köln. Ist, glaube ich, relativ bekannt und kein großes Geheimnis, dass der FC da dann Karneval auch immer zugegen ist und dann gestern ja quasi ja Spiel- und Trainingsfrei war, durften die Jungs dann gestern trotz der Niederlage auch nochmal zumindest für ein paar Stündchen raus und genau, da sind wir uns dann begegnet und dann, wie das so ist, ne, ihr kennt das, da tauscht man sich halt mal kurz aus und ja, dann haben wir natürlich über das Spiel gesprochen, weil er natürlich noch ziemlich wütend war über das Ergebnis, ne, und hat auch gesagt, Mann, ey, echt ärgerlich und unnötig gewesen, machst so spät den Ausgleich und denkst dann eigentlich, du nimmst zumindest einen starken Punkt aus Stuttgart mit und am Ende stehst du wieder mit leeren Händen da, ne? Und ja, auf ihn zurückzukommen, unaufgeregter, sehr, sehr guter Typ, sehr sympathisch übrigens auch, kann ich auch nach gestern nochmal bestätigen, der, glaube ich, richtig Bock auf dieses ganze Drumherum auch beim FC hat, der sich total in diese Stadt fallen lässt, der sich in diesen Verein fallen lässt. Das tut gut. Ich glaube, dass er auch so langsam so ein bisschen in eine kleine Führungsrolle reinschlüpft. Weil er, glaube ich, auch für die Kabine jemand ist, der sehr wichtig ist. Das habe ich mir oft von anderen Spielern auch sagen lassen. Und der spricht viel mit den Jungs, nimmt auch junge Spieler wie ein Said El Mala mal beiseite, mit dem man ein sehr gutes Verhältnis hat, habe ich gehört. Das ist schon wichtig, ne? Und auf dem Platz, ich bin bei dir, ist jetzt keiner für die besonderen Wow-Momente, wo du jetzt irgendwie sagst, boah, Wahnsinn, was spielt der für Pässe? Oder boah, Wahnsinn, ist der ein Staubsauger oder so. Aber das erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Stil, den ein Julian Weigel zum Beispiel früher bei Borussia Dortmund gespielt hat. Ne? Der ist unglaublich wichtig als Pendel im Mittelfeld, als Bindeglied und so Leute brauchst du auf dem Platz auch. Ne? Es gibt auch Leute, die machen nicht den Traumpass, die machen nicht das Traumtor, aber die machen die Drecksarbeit und das vielleicht versteckt und ich finde, das beschreibt ihn ganz gut.
Da kann ich... Ja, also deckt sich tatsächlich komplett mit meinen Eindrücken. Wir haben mit ihm im Sommertrainingslager mal gesprochen in Österreich. Da fiel mir auf, der hat ja schon eine ziemliche Odyssee hinter sich mit den vielen Leihen und den vielen Wechseln. Da habe ich aber, war einer meiner ersten Gedanken, okay, das hat ihn auch zu einem selbstständigen Typen gemacht. Der wirkt sehr unabhängig und sehr, sehr geradlinig und gleichzeitig auch wie einer, der jetzt schon Bock hat, mal die Kurve zu kriegen und an einem Verein und einer Stadt anzudocken. Und da wirkt er auch wirklich sehr entschlossen, das in Köln zu machen. Ich meine, Köln ist jetzt auch an sich, denke ich dann immer, für einen jungen Spieler, ist ein großer Verein, ist eine coole Stadt. Sich dann da erstmal ein paar Jahre zu etablieren, kann ja auch nicht falsch sein. Später kann es immer noch zu einem noch in Anführungsstrichen größeren, also letztlich erfolgreicheren Club gehen, weil viel größer geht's ja nun kaum. Und er ist auch, finde ich, ein Typ, dieses Gradlinige, also auch wenn er spricht, ist keiner, der abschweift, ist auch keiner, der irgendwie philosophiert, sondern der kommt sehr gut auf den Punkt. Und das glaube ich auch, dass das in einem Mannschaftsgefüge sehr hilfreich sein kann, so einen Typen zu haben, der Dinge ganz klar beim Namen nennt. Und weil du eben sagtest, da musste ich kurz lachen, der sei noch wütend gewesen wegen der Niederlage. Ich finde, der hat echt eine gesunde Wut in sich. Also das ist, glaube ich, wirklich einer, der geht auf den Platz und wenn ein anderer den Ball hat und er nicht, dann ist der erstmal wütend. Und das finde ich, da ist richtig Zucht drin. Also auch ein Typ, der schnell die Dinger dann auch all-in persönlich nimmt, statt zu sagen, ja, Hauptsache wir sehen cool aus und ist ja alles halb so schlimm und naja, erstmal eine gute Figur machen, sondern ich glaube, dem ist das schon echt ernst und der verzweifelt gern auch an sich und seinen Mitspielern, wenn es nicht läuft. Und sowas finde ich immer wichtig, dass du einen drin hast, der wirklich sagt, nee, Freunde, stopp mal eben. Hier läuft's nicht. Und darum sehe ich den auch echt als Führungsspieler und hat eine Top-Ausbildung. Ist schon ein super Mann auch.
Ja.
Ich finde ihn sehr gut.
Ja, und wie du schon richtig sagtest, der hat auch Lust, der äußert das auch gerne mal über die sozialen Netzwerke. Da ist ja auch nicht jeder immer gleich aktiv, aber bei ihm zum Beispiel, da kommt immer mal auch die ein oder andere Parole und das nehme ich ihm auch ab, weil er eben echt so ein ehrgeiziger, so ein positiv verbissener ist und der auch den Anspruch an sich hegt, immer besser zu werden, immer mehr zu reifen, Dinge annimmt, sich nicht schon komplett fühlt, sondern nach wie vor lernwillig ist. Und das spielt ja alles ein aufs Konto eines jungen Spielers, der dem Verein eben dann auch gut tut, weil er eben im Dienste der Mannschaft, aber natürlich auch für sich selber guckt, dass er die nächsten Steps macht. Ich mag solche Spielertypen auch deswegen, weil du da mehr weißt, was du bekommst. Es gibt ja auch die sogenannten, ich sag mal, Szenespieler, die mal eine herausragende Szene haben, wie zum Beispiel diesen Steppass über 30 Meter durch drei Verteidiger durch. Ich nenne da gerne mal so Demir Bay oder Julian Brandt als Beispiel, wobei Julian Brandt es in den letzten Wochen dann auch wieder besser macht. Aber das sind so Spieler, da weißt du entweder 100% oder Totalausfall. Ne? Also erst dieser tödliche Pass durch die Schnittstelle und dann 10 Minuten später wieder drei Fehlpässe über 5 Meter. Das ist bei Tom Kraus dann schon irgendwie, das ist so mehr normale Handwerkskunst.
Der spielt so seinen soliden Stiefel runter, finde ich. Ne? Und das macht er halt irgendwie immer in einem gewissen... Genau, weißt, was du kriegst. Ich bin übrigens auch guter Dinge, wollte ich noch hinzufügen. Das höre ich auch immer wieder, dass wenn der FC in der Liga bleibt, wovon wir jetzt einfach mal positiverweise ausgehen, Tom Kraus auch in der nächsten Saison beim FC spielen wird. Also ich glaube, wenn da nicht irgendwas ganz Komisches passiert oder obszönes Angebot reinfliegt oder sowas ihn jetzt völlig vom Hocker haut, dann bin ich richtig, richtig guter Dinge, dass wir den in Köln vielleicht sogar noch länger sehen werden.
Und weil er ja ein guter Freund von Said Elmalla ist, quatscht er ihm vielleicht auch nochmal rein, dass er nochmal bitte ein bisschen länger bleibt.
Das wäre doch was.
Wer weiß. Das Thema hatten wir ja, mit wem hatten wir das nochmal?
Mit jedem.
Richtig. Aber er sagte, bleibt auf jeden Fall, ich glaube mit Olaf Jansen, ne? Genau, sein Ausbilder bei Viktoria Köln, der hat das auch nochmal ganz klar gesagt, dass es ihm schon auch gut täte für seine Entwicklung, wenn er noch bleiben würde. Aber ich will jetzt gar nicht abschweifen. Christian, vielleicht nochmal grundsätzlich, was würdest du sagen, ist das Hauptproblem des FC aktuell? Also ich habe das Gefühl zum Beispiel, jetzt mal ganz platt gesprochen, immer für ein Tor gut, da auch gar nicht so ausrechenbar. Mal macht's der eine, mal macht's der andere. Das ist schon in Ordnung, aber man weiß.
Ache mit einer super Bude jetzt übrigens, ne? Traumtor fand ich.
Ja. Ne, genau auch das. Ne, da geht die Formkurve auch jetzt in 2026 klar nach oben, auch messbar. Aber hinten fängst du dir halt immer mindestens ein und oftmals auch ein oder zwei mehr, als es selber schießt. Ist die Art des ersten FC Köln zu verteidigen die richtige? Siehst du da Probleme? Ist es das Personal einfach, was ein Stück weit limitiert ist in der Defensive? Ich weiß, man sagt immer, die ganze Mannschaft stürmt, die ganze verteidigt, aber am Ende des Tages steht dann doch da eine 3- oder 4er-Kette, die es zu tun hat in der letzten Konsequenz. Vielleicht, dass wir da nochmal ansetzen. Was ist denn das Hauptproblem des FC?
Ja, schwierig. Also wenn wir jetzt mit Ragnar Ache anfangen, ich hätte jetzt vor dem Tor nicht geglaubt, dass das so macht. Also es war schon wirklich außergewöhnlich. Die Bewegung, der Abschluss, ein riesiges Tor. Also auch live im Stadion. Ich war wirklich fassungslos. Ich habe manchmal diese Momente, sitzt man im Stadion und fragt sich, wie erkläre ich das den Leuten? und vor allem, weil er ja eben, ich hätte ohne dieses Tor, hätte ich jetzt diese Frage beantwortet mit, Lukas Kwasniok sagt ja auch selbst, Fußball ist ein Momentspiel und wird durch Momente entschieden. Und wenn Ragnar Ache ständig mit 150 km/h den gegnerischen Torwart anköpft oder abschießt, dann hast du womöglich bis da irgendwann einen Punkt, wo du sagst, der hat ein irres Timing im Zweikampf, sensationell Kopfballqualitäten, kann ablegen, haben wir ja gesehen, es ging ja schon los in Regensburg, also der kann ablegen, der kann verlängern, der kann Bälle festmachen, aber er ist womöglich nicht der Abschlussspieler, den wir uns wünschen würden. Und dann macht er in Stuttgart so ein Ding, Und ich neige natürlich dann immer dazu zu sagen, alles klar, Knoten geplatzt, ab jetzt ist jedes Ding drin. Haben wir auch bei Stürmern alles schon gesehen. Und so, und also meine Hoffnung, und ich würde es ihm wirklich gönnen, weil das ein wahnsinnig sympathischer und reflektierter Spieler ist. Ich würde dem gönnen, dass der sich diese auch super Fights immer liefert. Zwar jetzt gegen Chabot in Stuttgart auch wieder wirklich überragend anzugucken, was der da für eine Schlacht sich liefert. Und dann würde ich ihm wirklich wünschen, dass er immer mit so einem Tor rausgeht oder zweien. Weil das habe ich, also die Präzision im Abschluss und die Chancenverwertung habe ich so ein bisschen problematisch wahrgenommen in den letzten Wochen. Und hinten, auch da wieder Thema Momente, es sind schon echt, vielleicht hat auch quasi auch deswegen so ausführlich über das 2-1 gesprochen, weil es wirklich nicht zu verteidigen war, wenn es so überragend spielt, wie Stuttgart es gespielt hat. Denn sonst kann man in der Regel immer sagen, ja gut, aber wo, ne, beim 0-1, wo steht denn der Lund, als der Ball immer länger wird? Wieso darf denn Führich flanken? Also das wissen wir ja nun mal, dass Führich genau dafür auf die Welt gekommen ist. Und es gibt dann immer ganz viele Gegentore, wo ich jeweils denke, boah, klar sind das gute Gegner, aber der muss jetzt gerade wirklich nicht fallen. So, darum, aber klar, personell, es gab ganz, ganz viel Verletzungspech gerade in der Defensive. Man hat es jetzt auch gesehen, Joel Schmid mit dieser ja doch wirklich wahnsinnigen Physis und diesem Tempo, was der für ein Faktor war.
In Stuttgart. Piusey fällt auch total, ne?
Total, ja. Und dann improvisierst du dich zurecht. Es war natürlich auch kurios, die Wechsel in Stuttgart, aber dann spielst du in der Schlussphase, spielst mit den Halbverteidigern Sebulonsen und Lund. Und auch Lund, so großartig ich den finde, der hat ja in dieser Saison schon so ein paar Patzer drin gehabt, wo man denkt, okay, wenn er eines Tages damit aufhören wird und wird dann der wahnsinnig solide Linksverteidiger, der sein kann, auch mit dem Tempo, dann werden wir sagen, ihr wisst ihr noch, als er im ersten halben Jahr, als er ständig Sachen schuld war, das ist ja bei Verteidigern oft so. Ich erinnere mich noch an irgendwie Boateng in der Frühphase, das war einer der größten Fehlerteufel, die man sich vorstellen konnte. Das kann schon auch aufhören irgendwann mit der Routine.
Oder Upamecano bei den Bayern zu Beginn.
Genau, ganz genau. Es gibt Leute, die sind dann, ich weiß noch, als Jeff Chabot in Köln anfing, also wir haben ja gedacht, was seid ihr alle verrückt geworden? Was habt ihr denn dafür eingeholt? Und darum, also bei Verteidigern muss man extrem, also es ist eigentlich auch wie bei Stürmern. Ne? Auch da gibt's ja sowas wie Lauf, Antilauf. Und darum müssen wir mal schauen, auch ich habe quasi noch jetzt so verstanden, dass er gegen Spitzenmannschaften eher auf den Faktor Schmied setzt. Also so ein bisschen, wir verteidigen über den ganzen Platz, jagen die und müssen dann halt automatisch hinten Mann gegen Mann Duelle führen. Und da ist es gut, so einen Schmied zu haben, der Tempo hat und zupackt, krasser zupackt als Vandenberg. Und das dann gegen andere Gegner womöglich eher Vandenberg gefragt ist, der dann ein bisschen eleganter aufbaut und so dann schön von hinten raus die Bälle spielt. Ich bin mal gespannt, ob es da mal ein bisschen stabiler jetzt wird. Weil da hatten wir schon, man müsste sich mal irgendwie so eine Grafik machen, in welchen Besetzungen der FC schon in dieser Saison verteidigt hat. Das ist ja wirklich kurios. Und stimmt, Sims und Pius, die haben wir schon fast wieder vergessen.
Der Super war in seinen ersten Auftritten, Ansätzen, ne? Also fand ich.
Der erste Spiel im Schnee in Heidenheim, wir sitzen auf der Tribüne und ich weiß, erste Aktion von ihm im neuen Verein im Schnee in Heidenheim bei gefühlt minus 50 Grad, spielt er mit der Sohle als letzter Mann. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, okay, wir haben auf jeden Fall einen geholt, der hat Ambitionen, der Junge. So, und hat es ja auch dann echt überragend gemacht.
Ja, fand ich auch. Ja, es ist spannend, ne? Ich will kurz einhaken, weil ich sehe auch ein Thema als, ich habe es gerade schon mal angeschnitten zu Beginn, als große Schwäche und als großes Problem aktuell. Das ist die Standardschwäche, vor allen Dingen bei gegnerischen Standards, ne? Gegentore auch über Flanken. Wir haben das 0-1 jetzt auch wieder gesehen. Hohe Bälle ist ein ganz großes Thema beim FC. Und ich habe tatsächlich eine Sky-Info mitgebracht, die ich gerne hier im Podcast droppen möchte. Und zwar wissen wir, ja, Cedric, möchtest du noch unterbrechen?
Ja, war das, was du gerade gesagt hast, wo, damit komme ich später noch?
Das ist Bobo jetzt.
Genau. Das ist,
okay,
das ist
gut.
Das Bonbon.
Kamelle,
das
dann
ist
Bühne
das
frei.
Bonbon, ja. Das ist die Kamelle, ja. Und zwar Hannes Dold, hauptverantwortlich für die Standards im Trainerteam, Co-Trainer von Lukas Kwasniok, wird tatsächlich von seinen Aufgaben als Standardtrainer entbunden. Und das mit sofortiger Wirkung, so wie wir gehört haben. Und es ist noch nicht ganz klar, was er jetzt im Verein dann weiterhin tun soll. Weil er wurde entbunden, er wurde aber nicht entlassen. Ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Das nicht bedeutet, er soll irgendeine andere Aufgabe kriegen. Es ist noch nicht klar, welche. Das wollen sie intern jetzt erstmal klären. Das an dieser Stelle für jeden Fan, der jetzt auch zuhört, finde ich spannend, weil im Vergleich, ich gucke viel Borussia Dortmund auch. Und bei Borussia Dortmund ist der Standardtrainer vor ein paar Wochen auch gegangen. Und seit dieser Standardtrainer bei Borussia Dortmund weg ist, macht der BVB gefühlt in jedem Spiel 3 Tore nach Standards. Wo ich mich gefragt habe, das kann doch nicht sein, dass das so viel Einfluss dann doch vielleicht auf eine einzige Personalie hat. Jetzt frage ich euch beide mal zurück. Glaubt ihr, dass das ein entscheidendes Zünglein an der Waage sein kann, dass es jetzt in den nächsten Wochen besser wird, gerade in Sachen Defensivstandards?
Boah. Also zunächst mal hoffe ich nicht, dass der von seinen Aufgaben entbundene FC-Standardtrainer zu Dortmund geht und der von Dortmund zum FC.
Dann haben sie beide nicht viel davon gehabt, ja.
Irgendwo kann sagen.
Nein. Also ich will noch mal kurz erwähnen, er ist ein ganz, ganz verdienter Mann. Ne? Also er ist sehr, sehr lange schon im Verein, arbeitet da lange, macht super Arbeit, ist ein sympathischer Typ, also tut mir total leid an der Stelle, wenn sowas nicht funktioniert. Deswegen hoffe ich natürlich, dass er da beim FC trotzdem weiter unterkommt und was macht, wo alle Seiten mit zufrieden sind. Aber nochmal zur Frage eben zurück. Ist schwer zu sagen, oder?
Ja, also Christian, kannst gleich gerne deine Meinung beziehungsweise ergänzen oder auch gerne widersprechen. Aber ich denke, die Frage ist ja, was wird jetzt alternativ gemacht? Also einfach nur ihn von seinen Aufgaben entbinden ist das eine, aber wer übernimmt diesen Job jetzt? Kommen da neue Ideen rein, die mit dem vorhandenen Personal auch umsetzbar sind und so weiter und so fort? Das sind so viele Fragen, die ich nicht beantworten kann, weswegen ich natürlich keine Antwort darauf habe, aber so pauschal gesagt würde ich sagen, es kann sich zumindest nicht verschlechtern. Also insofern ist das Risiko ja recht gering. Und dann geht's halt immer nur noch in die eine Richtung, und zwar nach oben, wenn man eh schon da mit dem Rücken zur Wand steht. Deswegen ist es ein Ansatz, aber boah, das wird zu beobachten sein. Finde ich hochspannend, was du sagst. Und jetzt sollten wir vielleicht mal nicht ein Spiel nehmen, sondern so mal 3, 4, 5 Wochen ins Land gehen lassen und dann mal gucken, inwiefern sich wirklich was verbessert hat. Und dann können wir es vielleicht nochmal an dieser Personalie festmachen. Aber manchmal ist es ja auch gar nicht, dass derjenige, der das jetzt ausgeübt hat, du kennst ihn offensichtlich besser als ich, dass er einen schlechten Job gemacht hat, sondern einfach, man kennt das ja auch selber aus dem Leben, man kriegt plötzlich oftmals auch die ein und dieselben Dinge von jemand anders erzählt und plötzlich funktioniert's, weil es einfach ein anderer Input ist. Also insofern noch viel Kaffeesatzleserei, aber es wird spannend, das Ganze zu beobachten. Und jetzt du, Christian, kann der FC das Standardschwächenproblem durch den Personalaustausch oder durch die Personalrochade, kann er das lösen?
Bist du überrascht?
Sagen wir so, ich bin nicht überrascht, dass da Maßnahmen ergriffen werden, denn jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr aushole, weil ich habe mir tatsächlich über diese Standardthemen auch schon extrem den Kopf zerbrochen. So ein bisschen davon ausgehend, wenn ich wirklich kurz ausholen darf, es gibt ja eine Neigung zu sagen, das muss man noch üben. Und ich bleibe dabei, man kann das Verteidigen von Standards nur sehr bedingt üben. Weil die Vorstellung, ich spiele irgendwie Abwehr gegen Angriff, gucke mir vorher die geheimen Standardvarianten des Gegners an, stelle die dann nach und donner 100% Zweikampf im Training 2 Stunden lang seitliche Freistöße raus. Dann habe ich wahrscheinlich am Ende 5 Verletzte und so richtig unter Wettkampfbedingungen nachstellen kann man es eh nicht. Zumal im Winter ich auch nicht bei -3 Grad die Spieler auf den Platz stellen kann und sagen kann, so, wir schlagen jetzt Flanken rein. So, also ich sehe da, also mir ist natürlich völlig klar, dass man alles üben kann, aber ich sehe nicht die praktische Umsetzung auf dem Trainingsplatz. Und darum ärgere ich mich immer, wenn jemand um die Ecke kommt und dann letztlich einem Bundesliga-Team, weil das sind ja schon Jungs, die sind ja jetzt nicht zufällig gelandet, und sich irgendwie hinstellt, weil er mal Bezirksliga gespielt hat und sagt, ey, jod, also diese faulen Idioten, die sollen mal üben. So, ich glaube, das entzieht sich ein bisschen diesem Thema, das kann man doch bolzen. Und darum würde ich eher sagen, ist das Verteidigen eines Defensivstandards ist eher eine Frage der Absprache und eine Frage der Schulung, weil das wiederum kann ich schon machen. Und da frage ich mich manchmal, wenn die wieder frei haben, natürlich brauchen die auch eine Abwechslung zwischen frei und Arbeit. Aber manchmal denke ich, oh naja, 2 Stunden vor einem Video hätte ich die schon mal gesetzt, weil die haben dann einen schönen Besprechungsraum und dann kann man einfach jemand eine schicke PowerPoint von mir aus machen und mal sehr genau sagen, was ist. Und
wobei das ja, glaube ich, gemacht wird, ne? Also ich glaube ja, schon, dass die Standards ja sich anschauen, logischerweise, ne? Und auch versuchen, dagegen vorzugehen. Ne?
So, und dann, also ich habe am Samstagabend nach dem Spiel haben wir noch zusammengesessen und ich war zufällig mit FC-Funktionären im Hotel. Und dann sagte einer, als wir dieses Thema ansprachen, dann sagte halt einer, der beim FC was zu sagen hat, naja, wäre ja schon mal ganz gut, wenn die Mannschaft wüsste, auf welcher Höhe sie einen Freistoß verteidigt. Und da habe ich doch gesagt, genau. Habe ich gesagt, vielleicht legst du einfach mal ein Hütchen an den Rand oder eine Jacke. Und dann fragt dich irgendein Spieler, warum hast du da jetzt alleine eine Jacke hingelegt? Ja, damit ihr wisst, wo ihr steht, wenn ihr einen verdammten Freistoß verteidigt. Und dann guckten so die FC-Leute auch so ein bisschen sparsam, um es mal zu sagen, wo ich schon das Gefühl hatte, ja, offenbar haben die im Verein nicht das Gefühl, das ist höhere Gewalt und man kann nichts dagegen tun, sondern die finden womöglich, dass das schon helfen würde, das Thema mal neu aufzurollen und ja, ein bisschen in die Vermittlung zu gehen. Also nicht zu sagen, wir stellen uns 2 Stunden auf dem Platz, freie Tages gestrichen und irgendwer donnert Flanken rein, weil das ist Quatsch. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht. Aber dass man einfach sich hinsetzt und sagt, hey Leute, wer erklärt das hier eigentlich? Und wie erklärt das? Und mal ganz kurz gefragt, wie sind denn so die Ergebnisse? Und die Ergebnisse sind eine Katastrophe. Ich meine, da hast du ein Bundesligaspiel laufen beim Tabellenvierten und nach der vierten Ecke kommt plötzlich, ich glaube, Kaminski war es, und nimmt dem Christopher Lund den Ball weg. So als würden sie sich um den Elfer streiten. Und Kaminski sah aus, als wollte er sagen, sorry, ich kann das nicht mehr angucken, was du hier für Eckbälle reinschlägst. Und der Standard ist eine Möglichkeit des Underdogs, des kleinen Mannes, ein Tor zu machen. Das, ne, Man kennt es vom Tennis.
Der einfachste Weg vielleicht, ja.
Ja, jeder Tennistrainer sagt dir, egal wie gut der Typ auf der anderen Seite ist, bei deinem Aufschlag stellst du dich jetzt dahin und du donnerst den rein. Und wenn er gut ist, dann macht der Gegner nichts dagegen. Und beim Standard ist es dasselbe. Der FC Bayern hat null Einfluss darauf, wie du deine Ecke ausführst. Und also jetzt reden wir von der Offensiven. Und bei der Defensiven, ja, ist natürlich schwierig, aber ne, wenn man sieht, wie da geblockt wird, mit welcher Power, auch wie die, ich meine, diese Bälle, wie die reinkommen, das ist schon schwieriger zu verteidigen, habe ich den Eindruck, als früher, wo dann irgendwie Toni Schumacher rauskam und einen Ball pflückte, ne, wo Schnee drauf lag, so. Aber da muss was sich ändern, völlig klar, und ich bin mir sicher, dass man da auch was ändern kann. Ja. Welche Rolle Hannes Dold da spielt, kann ich kaum beurteilen, weil ich jetzt vom reinen Klischee-Denken sagen würde, er war ja lange Videoanalyst und ist dann ja wirklich nach langer Zeit im Verein in den Trainerstab geholt worden. Also dem würde ich erstmal per se zutrauen, dass er das Thema in den Griff kriegen kann. Aber ja, offenbar traut man es ihm nicht mehr zu. Keine Ahnung.
Ja, das ist ja immer auch ein gern genommener Move, zu sagen, okay, die Mannschaft können wir jetzt auch gerade mitten in der Saison nicht austauschen. Muss irgendwie jemand auf eine einzelne Position dran glauben, damit ein neuer Impuls reinkommt. Das ist natürlich hier und da so ein bisschen kryptisch. Oftmals verfehlt das aber gar nicht das Ziel. Das ist
Teil der Wahrheit. Kwasniok, ne, nach dem Leipzig-Spiel war es ja, da hat er ja schon auch sehr klar gesagt, naja, das war weder Fisch noch Fleisch. Wir haben besprochen, auf welcher Höhe wir Freistöße verteidigen. Die machen es nicht. Dann steht plötzlich Marvin Schwäbe im Niemandsland, sieht auch selbst aus wie wie einen Sack Muscheln, als wüsste er nicht, wie man einen Strafraum beherrscht und ist da ja mehr Opfer als Täter eigentlich. Da habe ich auch gedacht, wow, wenn ich drüber nachdenke, wie intensiv sich Lukas Kwasniok mit Fußball beschäftigt und wie impulsiv der auch sein kann, das wird keine witzige Nachbesprechung. Weil es ist ja nicht so, dass Lukas Kwasniok das dann irgendwie abtut, bisschen Schulter zuckt und einen kleinen Scherz macht, sondern das raubt dem den Schlaf, bin ich mir sicher.
Aber ich finde es ganz witzig, ich habe gerade noch mal geschaut, Artikel gestern, weil ich das gerade mit dem Vergleich BVB-Standardtrainer erzählt habe, BVB schmeißt Trainer raus und kann plötzlich Standards. Also die Überschrift ist so simpel. Ist es witzig, ne? Also weil, wie gesagt, vor Wochen, ich kann es euch sagen, ich habe jedes Spiel gesehen und habe immer gedacht, warum sind die so ungefährlich bei Standards? Die Eckbälle kommen scheiße rein, die Freistöße kommen scheiße rein, keiner gewinnt dann Kopfballduelle in der Mitte und auf einmal klappt das irgendwie. Also muss es ja irgendwie schon Einfluss geben, ne? Und ob das jetzt ist, dass man einem Stürmer vielleicht sagt, hey du, lauf mal anders rein, beweg dich mal anders, oder dem Schütze vielleicht erklärt, wie er besser schießen muss, ja? Es klingt jetzt blöd, einem Fußballprofi zu erklären, wie er besser schießen muss, aber vielleicht geht's ja wirklich darum, mal zu sagen, pass mal auf, wenn du den auf den zweiten Pfosten schlägst, dann muss der eher wie eine Banane reinfliegen, und wenn du den auf den ersten Pfosten schlägst, dann bitte Vollspeed mit Vollspann am besten das Ding da reinjagen. Ich glaube schon, dass es darum geht, da so ein bisschen diese Feinabstimmung zu treffen, die vielleicht dann anders
ist. Ja. So ganz blöd ist das nicht. Also wir kennen ja alle diese berühmte Szene, die ist ja viral gegangen, die werdet ihr auch kennen, wo Grimaldo Freistöße übt. Gut, andere Rheinseite, anderer Verein, aber
Alonso, ja.
Genau, und dann macht er das recht azabel, kommt Alonso und gibt einen Tipp, wie er es besser machen kann, und zack, ist er bald drin. Ne, also aber auch einem arrivierten
Fußballprofi,
der das schon seit Jahren macht, kann man es dann nochmal, was heißt beibringen, aber man kann auch da Feintuning vornehmen. Also die sind sicherlich alle mit einer hohen Grundqualität gesegnet bzw. ausgestattet, aber noch lange nicht am Zenit. Und wenn dann jemand das auch annimmt, dann kann er sich da verbessern. Also gerade was das Reinschlagen von Standards angeht, glaube ich, da tut die eine oder andere Extrastunde nach dem Training auch einfach gut. So, Markus Babbel hat das ja letzte Woche auch gesagt, hier beim FC-Podcast. Er hat gesagt, ja, also es ist am Ende des Tages oftmals super simpel. Wenn du besser werden möchtest, egal in welcher Disziplin im Fußball, dann hängst du einfach da nochmal eine Viertelstunde bis 30 Minuten dran nach jeder Trainingseinheit, dann wirst du automatisch besser. Kannst du dich gar nicht gegen wehren. Und da muss man
das also
verkomplizieren.
So einfach
ist es. Wenn dann nämlich die Leute hinterher gefragt werden, wie hast du es gemacht, und dann stellt sich plötzlich ein Fußballprofi hin, der sagt, ja, harte Arbeit und so, und dann denke ich so, ja gut, Junge, du hast dann da im Trainer eine Viertelstunde Freistöße geübt, ne? Das sind dann irgendwie bei, wenn das vier Einheiten in der Woche machst, ist es halt eine Stunde pro Woche. Erzähl mal einem Triathleten, einem Ironman-Triathleten, dass eine Stunde Training pro Woche harte Arbeit ist, wenn du irgendwie ein paar Bälle aufs Tor zirkelst, die wahrscheinlich noch irgendwer hinlegt oder so. Das ist ja auch wirklich nicht zu viel verlangt. Und ganz offensichtlich entzieht es sich eben nicht einer gewissen Form von Übung. Und darum, vielleicht ist es auch gar nicht so sehr Raketenwissenschaft. Der FCA, ich meine, die haben ja schon mal irgendwann relativ noch zum Beginn der Saison gesagt, sie würden jetzt vom Outswinger auf den Inswinger umschalten. Also dass sie die Ecken jetzt nicht mehr zum Tor, sondern vom Tor weg. Vielleicht war das auch die Idee von Kaminski am Samstag, nachdem Lund die ganzen Ecken aufs Tor hingezogen hatte und gar nichts dabei rumkam, mal wieder eine vom Tor wegzuziehen. Also man hat offenbar schon sich Gedanken gemacht. Aber das sind ja zum Beispiel sehr grundsätzliche Gedanken. Also wer schießt die Ecke und drehen wir sie aufs Tor? Und das ist, finde ich, ich habe letzte Woche mal gesagt, gibt's nicht irgendeinen Laptop-Nerd, der sich mal hinsetzt und sagt, hey, der gegnerische Keeper, der kann nur so und so hoch springen, der wiegt nur so und so viel, da stehen wir denen dagegen, dann machen wir ein bisschen Physik und dann sorgen wir halt dafür, dass dem drei Jungs ins Kreuz springen, wenn die Ecke reinkommt. Ich weiß es, ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie in den Trainerstab von einem Bundesligisten gearbeitet, aber ich erwarte, dass da, wie bei den Special Teams in der NFL, dass es im Geistbock halt ein paar Irre gibt, die da ein Feldbett haben und den ganzen Tag am Laptop sitzen und sich solche Dinge ausdenken. Weil, also ich kann mir sogar vorstellen, dass das Spaß macht. Also die Vorstellung, ich sitze auf der Tribüne und es geht eine Eckball-Variante auf, mit der keiner gerechnet hat, da liegt man doch einander in den Armen und lacht sich kaputt. Aber stattdessen hat der FC, glaube ich, also irgendwann hatten die in Stuttgart, glaube ich, in der ersten Halbzeit 4-1 Eckbälle. Und ich denke so, wie kann man vier Ecken auswärts bei einem Spitzenteam haben und es kommt null dabei rum. Und das, da, ja, da ist dann wahrscheinlich unser Impuls, dass sich da was ändern muss, recht nah an der Realität.
Ja, also es ist so ein bisschen, ne, du hast ja auch gerade schon angesprochen, Christian, so ein Ding, wo ich denke, das kannst du schon auch üben. Also gucken wir mal zu anderen Sportarten. Ich zum Beispiel bin ganz nah dran auch beim Leistungsjudo und so ein Nationalmannschaftsathlet, der trainiert jeden Tag 4 bis 6 Stunden. Das ist die Regel, das ist keine Ausnahme. In Spitzen auch noch mehr. Plus eben Wettkampf am Wochenende. Also das sind Trainingsumfänge. Natürlich ist das eine andere Sportart und du musst sportartspezifisch trainieren. Du kannst jetzt da nicht Copy-Paste machen, das ist völlig klar. Aber gerade wenn es darum geht, dass der ein oder andere Fußballer vielleicht sagt, so ein bisschen was kann ich mir doch von Cristiano Ronaldo abgucken, was das Thema Trainingsfleiß angeht, dann bleibst du halt nach dem Training eben doch nochmal individuell ein halbes Stündchen länger. Und wenn es nicht jedes Mal ist, wobei ich sage, Wiederholung bringt Verstärkung, eigentlich musst du es immer machen, wenn du einen gesunden Anspruch an dich selber hast. Und dann machst du halt die Standards oder andere Dinge, wo du sagst, da habe ich einfach noch ein Defizit und da kann ich mich verbessern. Deswegen, es wäre wünschenswert, gerade wenn du bei so einem großen Club in der Sportart und so weiter und so fort unterwegs bist, vielleicht dann nochmal ein bisschen höheren Anspruch an sich selber zu haben und einfach die extra Einheit dann zu schieben und es auch zu genießen. Ich meine, man hat ja genau dafür mal irgendwann als Fußballer angefangen hat, weil es einem Spaß macht, sich zu verbessern, und wäre ja schön, wenn das über die komplette Karriere da irgendwie einem erhalten bleibt. Aber gut, das war das Wort zur Woche meinerseits. Manon, sollen wir mal einen Blick vorauswerfen? Hoffenheim jetzt, der nächste Gegner.
Unbedingt, unbedingt. Und ich frage mich, sage ich jetzt einfach mal so salopp, nach den 2 Spielen, wie sie gegen diese Top-Mannschaft, die gerade alles wegfegt, Punkte holen wollen. Wie seht ihr das?
Sehr berechtigte Frage. Ich war bei dem Spiel in der Hinrunde. Das war ja noch wirklich ein völlig anderes Hoffenheim. Und auch da gehört ja dazu, ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine Wahrnehmung war, aber es war hinten raus doch sagenhaft knapp. Und der FC musste da wirklich mit allem verteidigen, was er hatte, und hat aber dann ja Nummer 1-0 gewonnen gegen, ich glaube, die waren damals, was waren die, 10. oder so, die Hoffenheimer. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so stark sich entwickeln würden. Aber die haben da schon an einigen Positionen im Kader vieles richtig gemacht. Und ja, und fliegen jetzt. Das wird schon wieder ein Problem.
Also Ilzer wäre der erste Trainer gewesen, den ich, wenn ich vor der Saison hätte sagen müssen, welcher Trainer fliegt zuerst, genannt hätte.
Ja.
Und jetzt ist er gefühlt der hottest Shit auf dem Markt und alle lecken sich die Hände und sagen, wann geht der zu einem ambitionierten Top-Verein, ne? Also.
Ja, ist natürlich so ein klassischer Rasierklingentrainer, ne? Wo man so denkt, also ich würde sogar heute, aus der heutigen Sicht sagen, dass der immer noch einer ist, der ruckzuck weg sein kann, wenn der mal irgendwie wegkippt. Aber klar, das ist natürlich andererseits auch klassisch einer, wenn ich ihn so sehe, dass mit dem kannst du halt fliegen. Das ist, glaube ich, genau so ein Typ. Ja, und jetzt haben sie echt einen am Lauf, muss man ihn lassen.
Ja, Wahnsinn. Spielen geilen Ball, ne? Total unbekümmert, putzen alles weg. Ich sitze da jede Woche und denke mir so, jetzt mal gucken, ob Hoffenheim dann jetzt doch mal federn lässt, weil ich immer darauf warte, dass die einbrechen und dass diese Serie irgendwie auch mal endet. Aber die endet einfach nicht, ne? Weil die einfach unfassbar guten, einstudierten Fußball spielen. Ich habe Christian Ilzer auch bei, ist er Christian Ilzer? Christian Ilzer, ne? Sind wir richtig. Mhm. Auch beim aktuellen Sportstudio war es, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gesehen. Und unglaublich aufgeräumt, klarer Plan, weiß, was für ein Fußballer spielen lassen will, und was ich cool finde, hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, ne? Von diesen Misserfolgen. Der Verein hat an ihm festgehalten, und jetzt kann man über Hoffenheim denken, was man will und sagen, was man will, aber die Arbeit, die da jetzt schon wieder gemacht wird, muss ich meinen Hut vorziehen. Also auch mit teilweise Spielern, die du gar nicht so auf dem Schirm hattest, ja, die dann auf einmal funktionieren, das ist echt beeindruckend. Und das ist so das, was man sich manchmal in den rot-weißen Farben dann auch wünschen würde. Ne?
Ja, Lemperle gegen seinen Ex-Verein. Nein, also ich glaube einfach, du hast nur dann eine Chance, wenn du die 50-50 Momente auf deiner Seite bekommst. Dass zum Beispiel dieser toll aufs Tor getretene Ball dann mal nicht reingeht, sondern Schwebe einen überragenden Tag hat oder das Aluminium mal rettet, du vorne eine hohe Effizienz hast. Im Mittelfeld, du musst den Spaß am Fußball rauben. Im Pokal würde man sagen, wenn der Underdog gegen die favorisierte Mannschaft spielt, du musst den Gegner auf dein Niveau herunterbrechen. Ne? Also weil du kannst ja selber nicht höher steigen. Du kannst ja nur das in die Waagschale werfen, was du hast. Aber du musst gucken, dass du den Spaß am Fußball nimmst und auf dein Niveau runterziehst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Chance. Du brauchst einfach einen Sahnetag und die 50-50-Momente und das Publikum und ein bisschen Matchglück. Und wenn du alles zusammenkommst, dann hast du natürlich auch gegen Hoffenheim eine Chance. Nur wenn beide das spielen, was sie die letzten Wochen spielen, dann ist das Ergebnis klar. Aber dafür lieben wir ja den Fußball, dass es dann so eindeutig dann doch immer nicht ist.
Und da sage ich noch als Teil der Strategie, vielleicht mal einen Elfer kriegen.
Das ja.
Hat ja tatsächlich Lukas Kwasniok sogar als Teil seiner Strategie jetzt ausgerufen. Er hat ja sogar darum gebeten am Samstagabend, dass wir ihn, Marlon, weiß nicht, ob du es schaffst, bei der PK vom Hoffenheim-Spiel, dass wir ihn doch bitte auf Elfmeter-Potenzielle ansprechen. Weil er hat gesagt, er will jetzt so lange darüber reden, öffentlich, bis die Schiris so unter Druck sind, dass sie eben für jeden Kann-Elfmeter auch dann wirklich den Elfmeter geben.
Ja, das ist ja mit den Elfmetern, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, sowieso gerade immer so eine Geschichte, ne? Mit Handspiel, mit Foul, ja, nein. Also ich finde, man streitet sich gefühlt in jeder Saison noch mehr drüber als in der Saison davor, wo man schon immer dachte, okay, jetzt ist die Spitze des Eisberges mal erreicht. Jetzt kann man sich eigentlich gar nicht mehr die Frage stellen, wird's noch schlimmer und werden die Entscheidungen noch komischer und gehen die noch weiter auseinander? Und jetzt habe ich das Gefühl, sie sind schon wieder noch weiter auseinandergegangen. Und wir diskutieren wieder noch mehr darüber und sind uns noch uneiniger darüber, was ist ein Elfmeter und was ist kein Elfmeter. Nicht nur bei Hand und nicht Hand, sondern ja mittlerweile auch noch mehr bei faul oder nicht faul. War es denn eins? Wie hat er ihn denn berührt? Ja. Reicht die Berührung?
Genau.
Ja, also jetzt, das
Deliberate Play ist ja auch der neueste heiße Scheiß. Das, ja. Ich meine, Demirovic macht ja das 1-0 gegen Köln am Samstag und hat vorher 8 Meter im Abseits gestanden. Dann ist natürlich die Ablage ist dann neue Spielsituation, verstehe ich, aber natürlich war Martel, hatte ihn ja vorher abseits gestellt und hatte dann offenbar nicht den Gedanken, ach so, okay, neue Situation, abseits ist vorbei, jetzt muss ich ja den Mann, den ich eben noch abseits gestellt habe, ja irgendwie muss ich den auf die Pelle rücken, ja. Und dann kriegt man es nicht hin und dann sitzt man da und denkt, ja, ich verstehe die Regel, aber Freunde, der Typ, der vor einer Millisekunde noch 5 Meter abseits stand, kann doch jetzt nicht das Tor machen.
Ja, dann musst du doch das Eingreifen sozusagen trotzdem bestrafen und musst sagen, dass es abseits ist, ne, finde ich. Also dann, ja. Boah, wo kommen wir da hin? Ja, aber das ist alles Regelwerk und die Entscheidung und wie sie im Keller teilweise gefällt werden. Steffen Baumgart hat sich am Wochenende ja auch wieder wunderbar geäußert. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, sonst kann ich euch ganz, ganz nah ans Herz legen, euch dieses tolle Interview anzuhören, wo er auch so ungefähr gesagt hat, er will jetzt gar nicht mehr sich groß jede Woche über die gleichen Sachen aufregen, sondern da sitzen einfach Leute und die müssen mal irgendwie, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber die müssen mal irgendwie anfangen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ne? Also irgendwie einfach mal, die Leute sind gerade das Problem, die diese Entscheidung dann letztlich da irgendwie fällen und gar nicht so der Schiedsrichter vielleicht auf dem Platz. Ne? Also ich weiß nicht, das Zusammenspiel VAR und Schiedsrichter muss irgendwie anders laufen. Mir gefällt das auch nach wie vor nicht und ich finde, wir haben da immer noch ein riesiges Problem.
Das ist so. Das ist so. Mal gucken, inwiefern.
Das ist natürlich krass, was. Ja. Ja. Man hatte natürlich früher nicht so viel, worüber man reden konnte, weil wenn ich jetzt mal von früher erzähle und mir vorstelle, wie früher eine Zeitlupe im Fernsehen ausgesehen hat, da hat man die genau einmal gesehen und dann sind da irgendwelche Pixelbilder so durchgeruckelt. Mhm. Und heute hast du nun mal einfach glasklar aus 10 Perspektiven jede Szene für jeden. Ja, sogar mittlerweile im Stadion am Endgerät. Und das halte ich halt für schwierig, weil du kannst ja auch den Schiri nicht allein lassen, während da 50.000 Leute sitzen, die gerade schon die 8. Zeitlupe sezieren im Standbild. Insofern wahrscheinlich kommst du gar nicht dran vorbei, da so krass in die Recherche zu gehen. Aber zum Beispiel dieses der nicht gegebene Elfmeter nach Baumgartners Handspiel gegen Köln. Da muss ich sagen, da war ich schon auch ein bisschen baff, weil plötzlich ja der Schiri geht ja zum Monitor und zeigt auf dem Weg zum Monitor plötzlich an, dass er einen Abseits überprüft. Und ich sehe das und ich denke, okay, der prüft Abseits, hier geht's gar nicht um Hand. Und bis das dann zusammen konstruiert war, da habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Und das ist ja genau das, glaube ich, was Kwasniok, was auch Baumgart ansprechen, dass er, wenn du jetzt hier Detektivarbeit verrichtest und im mikroskopischen Bereich versuchst, irgendwas zu finden, um dieses Tor nicht oder einen Elfmeter nicht zu geben oder ein Tor nicht anzuerkennen, dann findest du womöglich was. Und da ist, glaube ich, die Frage, wie unterscheide ich zwischen wichtig und unwichtig und in welchem Detail welches Detail ist dann auch wirklich relevant und wo wird es dann so theoretisch, dass das keiner mehr versteht?
Ja, absolut. Christian, ich darf mich oder wir dürfen uns herzlich bedanken für deine Expertise am Rosenmontag.
Ja, sehr gern. Vielen Dank nochmals.
In der Rosenmontagsfolge. Und ich bin gespannt, inwiefern wir das Thema VAR, Schiedsrichter, Kleinigkeiten und so weiter und so fort, die da entschieden werden oder eben auch nicht, inwiefern wir das nach dem Spiel Köln-Hoffenheim haben. Das mit einem anderen Gast, Matthias Höhnerbach, kommt in der nächsten Folge.
Boah, schöne Grüße.
Ja, richten wir gerne auf.
Machen wir.
Der alte
FC. Matthias war Spielertrainer bei Preußen Köln, als ich drüber berichtet habe, vor ungefähr, 30 Jahren.
So alt bist du schon, Mensch.
Gute Zeiten waren das.
Wurde gerade angefangen.
Gute Zeiten. Matthias als Spielertrainer, super Freistöße, war ein Traum. War super.
Na, okay. Geil, freuen wir uns drauf. Nehmen wir mit in die nächste Folge. Ganz lieben Dank nochmal. Euch weiter in der Karnevalszeit, die am Mittwoch endet, und vor allem viel Spaß im Stadion beziehungsweise bei der Berichterstattung auch übers nächste FC-Spiel.
Ebenso.
Marlon, danke dir. Christian, danke dir. Und euch, liebe Zuhörer, eine tolle Woche. Behaltet eure gute Laune und vor allem jetzt auch in der kalten Jahreszeit, ganz wichtig, eure Gesundheit. Ne? Immer schön was gegen die Grippe nehmen. Also, bis dahin. Tschüss und ciao.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.